Sie hören 18.20 hier bei Kontrafunk und wir starten mit unserem ersten Thema. Im australischen Sydney kam es am 14. Dezember gegen etwa 18.47 Uhr Ortszeit zu einem verheerenden Terroranschlag am Bondi Beach. Während einer Chanukka-Feier der jüdischen Gemeinschaft eröffneten zwei Islamisten, ein Vater und sein Sohn, das Feuer auf die Menschenmenge. Bei diesem Angriff wurden nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getötet, über 40 weitere verletzt, darunter auch Kinder. Die Behörden stufen die Tat als Terrorakt ein, der gezielt gegen jüdische Teilnehmer gerichtet war. Wir haben dazu unseren Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon in der Leitung, der bestens über alle verfügbaren Informationen am Laufenden ist. Servus, lieber Colin.
Servus, Flo.
Ja, ein sehr, sehr tragisches Ereignis, das sich da in Australien zugetragen hat. Was weiß man denn über die Täter, die ja als Navid und Sajid Akram bezeichnet werden?
Ja, der Vater, 50-jährige Vater Sayed Akram, kam wohl 1998 mit einem Studentenvisum aus Pakistan nach Australien, hat dort seine Frau kennengelernt und somit auch nach der Hochzeit Bleiberecht erzielt. Und sein Vater Navid war vor einigen Jahren schon im Visier der Behörden. 2019 hatte er Verbindungen zu IS-nahen Kreisen in Sydney. Führte aber zu keiner weiteren Maßnahmen. Und der Vater war sogar in der Lage, trotz strengem Waffenrechts in Australien eine Waffenberechtigung für 6 Langwaffen zu erzielen. Sie waren Jäger und Angler, ist mit seinem Sohn gerne in die Wildnis gegangen. Da haben sie wohl auch ihr Schießtraining praktiziert. Und sonst sind die aber den Behörden nicht wirklich auf dem Schirm gewesen. Sie haben keinerlei Vorstrafen gehabt und tauchten dann plötzlich am Strand auf, wo 1.000 bis 2.000 Leute ausgelassen in den Sonnenuntergang den ersten Tag von Hanukka feiern wollten und öffneten einfach so spontan das Feuer auf die Leute. Also es ist wirklich eine schreckliche Sache.
Du sagst, sie waren sonst nicht besonders am Schirm. Was ich gelesen habe, ist schon, dass es eine Ermittlung gegeben hat, dass der Sohn sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben könnte. Wissen wir da irgendwas drüber?
Ja, eben. Es wurde 2019 ermittelt, aber keine weiteren Schritte ergriffen. Also es wurde einfach festgestellt. Und das ist auch etwas, was die Konservativen jetzt der Labour-Regierung von Anthony Albanese vorwerfen, dass diese Regierung einfach den radikalen Islam hofiert hat. Seit dem 8. Oktober wurden dort radikale Proteste gegen Juden, gegen Israel immer wieder aufgefahren. Und die Regierung hat das mehr oder weniger gewähren lassen, hat keinerlei Maßnahmen dagegen getroffen, keine Ausweisungen und keine wirklichen Ermittlungen angestellt. Da hätte man solche Leute wahrscheinlich auch mit einem intensiveren Durchleuchten von diesen Netzwerken ein bisschen auf die Finger gucken können.
Ich wollte das jetzt nur nochmal erwähnt wissen, weil das Waffenrecht in Australien ja relativ streng ist und man sich schon vor Augen halten muss, da gab es vom Inlandsgeheimdienst Ermittlungen wegen einer radikalen Organisation und sie haben überhaupt kein Problem gesehen, diesen Herrschaften Schusswaffen zur Verfügung zu stellen. Aber vielleicht springen wir eins weiter. Es gab einen Helden an diesem Tag, der einen dieser Täter entwaffnet haben soll. Wie war dieser Vorgang? Wie kann man sich das vorstellen? Was weiß man über diesen Mann, der hier eingegriffen hat?
Ja, Ahmed El Ahmed soll 43 sein, syrischer Abstammung. Man weiß noch nicht über seine Religionszugehörigkeit, also da wird im Internet diskutiert, aber ich habe noch keine belastbaren Infos gesehen, ob er nun Moslem oder Christ gewesen ist. Aber anscheinend wollte er dort einfach in der Nähe von Bondi Beach einen Freund zum Kaffee treffen und hat dann den Schusswechsel gesehen und hat sich dann seinen ganzen Mut zusammengenommen, um den Vater Sayed Akram, der sich wohl der Menge genähert hat, dem Strand genähert hat, um da bessere Schussfeld zu bekommen, den von hinten überwältigt, ihm die Schrotflinte abgenommen. Also man spekuliert, es war wahrscheinlich eine Benelli M4, eine taktische Schrotflinte, also ein militärartiges Gewehr, hat ihm das abgenommen und wollte ihn damit stellen. Man weiß nicht, ob er versucht hat zu schießen oder nicht, ob die Waffe geklemmt hat oder ob er ihn einfach nur stellen wollte. Aber dann wurde er von dem Sohn von dieser Brücke aus, wo er sich postiert hatte, angeschossen. Einmal in den Oberarm und einmal in die Hand. Und der Vater konnte dann fliehen und sich wieder dem Sohn anschließen auf der Brücke. Und Ahmed ist verletzt im Krankenhaus. Aber durch sein Heldentum, er wurde sogar von Präsident Donald Trump ausdrücklich gelobt, hat sich eine Spendenaktion für ihn schnell zusammengefunden und der US Silicon Valley Investor Bill Ackman hat $100,000 gespendet und es sind mittlerweile über $200,000 zusammengekommen für ihn.
Eine gute Tat, die sich auszahlt. Wobei man die Frage stellen muss, wie kann es sein, dass da ein einfacher Bürger diese Täter gestoppt hat? War denn da keine Polizei vor Ort?
Ja, da werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Rabbiner Josef Eichenblatt zum Beispiel hatte eine 13-jährige Enkeltochter dort am Strand, die es Gottlob überlebt hat, aber von dort aus berichtet hat, dass die Polizei sich nicht rangetraut hat, dass sie sich sehr lange zurückgehalten haben und dass es eher die Bürger waren. Das sieht man auch auf den Videos, dass eher Zivilisten dort sich diesen Terroristen nähern und dann erst sehr, sehr langsam und sehr vorsichtig die Polizei. Also man fragt sich, was da los ist bei der Polizei von Sydney.
Das stellt sich wirklich diese Frage, ob hier Probleme mit der Ausbildung sind. Ich habe auch Stimmen gelesen, die kritisieren, dass da eben junge Mädchen offensichtlich in Polizeiuniform eingesetzt wurden und die sollen eingefroren sein. Also die haben gar nichts gemacht, mal 10 Minuten lang. Weiß man da mehr darüber?
Naja, wir wissen ja, wie das heutzutage ist. Also die Polizei, die ist ja mehr mit Diversitätsübungen und LGBTQ-Fahnen beschäftigt, um Toleranz zu zeigen, als mit dem harten Schusswaffen gebraucht. Und das zeigt sich in solchen Situationen wohl leider.
Was weiß man über die Opfer dieses Attentats?
Ja, das sind wirklich verheerende Geschichten, die da jetzt zutage treten. Also von den 15 toten Zivilisten sind jetzt 8 identifiziert, unter anderem ein Holocaust-Überlebender, Alex Kleitmann, der in der Ukraine geboren wurde, mit seiner Frau Larissa, der wohl über 80 war, das genaue Alter wissen wir nicht. Aber Alex Kleitmann hat sich wohl in dieser Situation über seine Frau geworfen und hat sie mit seinem Körper geschützt und hat dabei einen Kopfschuss erwischt. Der Rabbiner der Chabad-Bewegung, Eli Schlanger, von dem ich heute Morgen schon im Kontrafunk aktuell berichtet habe, der einen Brief an den Premierminister Anthony Albanese geschrieben hatte, um die Anerkennung von Palästinas anzuprangern, um das als Belohnung der Terroristen, als Belohnung der Hamas darzustellen. Es könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, warum die Terroristen ausgerechnet diese Gruppierung von Chabad Lubavitch da ins Visier genommen haben. Dann ein junger Herr namens Dan El-Kayem, ein Franzose, ein 27-jähriger, sehr gut aussehender Surfer-Typ, also den man sich wirklich da am Strand vorstellen kann. Ein weiterer Rabbiner namens Reuven Morrison und ein Polizist Peter Meager ja, also es ist wirklich herzzerreißend. Das jüngste Opfer ist wohl 10, ein Mädchen, wobei viele Kinder auch unter den Verletzten sein sollen. Aber da kann man jetzt nur beten, dass die Zahl der Todesopfer nicht weiter nach oben geht.
Colin, du hast schon einige Male Reaktionen zitiert, auch aus den USA. Vielleicht bleiben wir bei dem Thema, wie sind die Reaktionen der jüdischen Gemeinde lokal, international? Gibt es auch Stellungnahmen aus Israel?
Ja, der Diaspora-Minister Amit Chai Chikli ist wohl unterwegs nach Australien, um dort der Gemeinde beizustehen. Der Menschenrechtsanwalt Arsen Ostrowski war am Strand, der ist ein bekannter Influencer auch, eine Social-Media-Persönlichkeit, hat es sogar geschafft, ein Selfie von sich zu machen, nachdem er einen Kopfschuss abgekriegt hat und hat danach auch mit den Kameras gesprochen im Schockzustand. Also wirklich eine unglaubliche Bravourleistung. Und der Wut der jüdischen Gemeinde dort war wirklich spürbar. Also man hat auf den Videos auch gesehen, als die Polizisten endlich die Terroristen gestellt hatten und diese zu Fall gebracht hatten, dass da gleichzeitig auch Zivilisten auf diese Brücke gelaufen sind und angefangen haben, auf die dort am Boden liegenden Terroristen einzutreten vor Wut. Und später als Politiker dann ihre Visiten am Strand von Bondi Beach gemacht haben, wie der Innenminister Tony Burk oder die grüne Senatorin Merin Farouqui, wurden sie wirklich beschimpft vom Publikum, von den Anwesenden dort. Schämt euch und ihr habt das mit zu verantworten. Viele Stimmen sagen auch, dass der Premierminister Anthony Albanese, Zitat, Blut an seinen Händen hat mit seiner Pro-Palästina-Politik, die in den Augen der jüdischen Gemeinde natürlich eine Belohnung für die Terroristen darstellt.
Gibt es jetzt schon absehbare Konsequenzen von dieser Tat? Hat die Politik sich geäußert? Soll irgendetwas passieren, um das in Zukunft zu verhindern?
Ja, Premierminister Anthony Albanese hat vor allem angekündigt, das Waffenrecht zu verschärfen, obwohl es schon in Australien sehr, sehr, sehr scharf ist. Und wir wissen ja aus Deutschland, wenn es keine Schusswaffen gibt, dann wird eben gemessert oder mit Autos gefahren. Also das Problem des politischen Islam, des radikalen Islam, hat der Premierminister noch nicht beim Namen genannt. Das haben so Leute wie Geert Wilders aus den Niederlanden. Und da muss wahrscheinlich noch einiges passieren in Australien. Also sie haben ja eine sehr linke Regierung, die diese Politik forciert hat, die Pro-Palästina-Fraktion da seit dem 7. Oktober wirklich randalieren lassen auf den Straßen von Sydney. Es sind immer wieder Anschläge passiert auf jüdische Lokale, auf Synagogen, Brandanschläge und Hakenkreuzspürereien und sowas, ohne dass das merkwürdige Konsequenzen gehabt hätte. Und man sagt eben, von sowas kommt sowas.
Also es gibt noch überhaupt keine Selbsterkenntnis, dass eine falsche Politik hier dazu geführt haben könnte, so wie überall in der westlichen Welt offensichtlich momentan. Ich habe mir jetzt angesehen, wie viele Menschen islamischen Glaubens in Australien leben, und das sollen nur 3,2% der Gesamtbevölkerung sein. Du hast jetzt aber erzählt, es gab immer wieder Anschläge und Probleme mit dieser Personengruppe. Kannst du das etwas näher skizzieren?
Ja, also diese Gemeinde Bondi Beach, Bondi Junction, ist eine der größten jüdischen Gemeinden in Sydney, und da gab es immer wieder Probleme. Also vor eineinhalb Jahren im April gab es diese Messestecherei in einem Einkaufszentrum in Bondi Junction, das keinen politischen Islam-Hintergrund hatte. Es war ein wohl autochtoner Australier, ein geistig verwirrter Herr, aber das führte doch sehr schnell zu Spekulationen. Und in den letzten Monaten und seit dem 7. Oktober gab es immer wieder Vorfälle und Angriffe, die aber eher auch nicht weiter berichtet wurden. Also die israelische Regierung hat anscheinend die Australier bereits gewarnt. Benjamin Netanyahu hat wohl vor 4 Monaten einen Brief an den Premierminister geschickt, in dem er gewarnt hätte, es würde nicht genug zum Schutz der israelischen Gemeinde, der jüdischen Gemeinde in Australien getan. Und der Mossad hat wohl auch versucht, die Australier zu warnen, dass es einen Terroranschlag geben könnte im Zusammenhang mit dem Iran. Anscheinend haben diese Warnungen nicht weiter gefruchtet, leider. Und das wird sich wohl hoffentlich jetzt ändern.
Hast du eine Wahrnehmung darüber, wie die Menschen in Australien das Ganze sehen? Also die Regierung wirkt ja seit längerem relativ linksliberal. Wir wissen es noch aus der Corona-Zeit. Sie hat damals auch bei den Maßnahmen sehr, sehr scharf und hart mitgespielt. Also es darf nicht wundern, dass da verschiedene andere globalistische Agenden umgesetzt werden, wie die Massenmigration. Aber wollen das die Menschen in Australien wirklich, oder gibt es da auch nennenswerte Gegenbewegungen, die sagen, jetzt müsste sich auch mal wieder etwas zum Guten wenden?
Die konservative Partei, die dort die liberale Partei heißt, nutzt es ja jetzt natürlich zu ihren Gunsten. Der ehemalige Premierminister Tony Abbott hat ganz scharf den Premierminister Albanese kritisiert und ein härteres Vorgehen gegen den Terror gefordert. Die konservativen Kräfte sind in Australien relativ stark. Dort gibt es so Sender wie Sky News von Rupert Murdoch und die Zeitung The Australian. Also es ist nicht so, als wenn dort die konservative Stimme wie bei uns marginalisiert ist, sondern die ist sehr stark in der australischen Gesellschaft. Ich denke, diese Wahl von Anthony Albanese hat etwas mit Protest gegen die damals sehr harten Corona-Maßnahmen der Konservativen, der liberalen Partei zu tun gehabt und war vielleicht eine Art Protest und das könnte sich jetzt wieder in die Gegenrichtung auswirken, ja, auf jeden Fall.
Es gab da eine Live-Schaltung nach Australien vom deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Stimmung war da sehr befremdlich, sage ich mal. Es wurde ausgestrahlt und der Moderator hat da sichtlich Spaß gehabt, hat gelacht, während er dann 2 Minuten später wieder über die Toten gesprochen hat. Das, ja, ist das ein Zeichen dafür, dass auch hier überhaupt keine Selbsterkenntnis da ist in den deutschsprachigen Medien, dass man sich hier immer noch mit den Anliegen der Hamas hier irgendwo solidarisiert?
Das habe ich verpasst, glücklicherweise. Aber ich denke ja, vor allem wenn man das in Kontrast sieht zu dem, was die amerikanische Regierung in den letzten Monaten durchgesetzt hat. Also nach dieser Schießerei in Washington durch einen Afghanen hat die Trump-Regierung jetzt ja wirklich sehr harte Maßnahmen ergriffen, hat 19 Länder jetzt einen Einreisestopp verhängt, unter anderem Afghanistan, und Iran und Länder, wo sie sagen, da können wir einfach nicht überprüfen, was das für Menschen sind. Ja, wenn das der Standard ist, dann wirkt es ja auch nicht so aus der Luft gegriffen. Man muss in der Lage sein zu prüfen, was für Leute da ins Land kommen, egal ob man jetzt Europa oder Amerika heißt. Und wenn ein Land jetzt entweder, weil es ein Bürgerkriegsland ist oder ein Failed State oder einfach ein Feindesland, was uns nicht wohlgesonnen ist, dass man da keine zuverlässigen Informationen bekommt über Terrorhintergründe und kriminelle Hintergründe von Menschen, die zu uns kommen wollen, dann muss man da vielleicht wirklich ein Einreiseverbot überlegen. Die Trump-Regierung, die wird auch hart durchgreifen gegen zum Beispiel die somalische Gemeinde, die jetzt eines Milliardenbetrugs anscheinend überführt worden ist. Nicht die ganze Gemeinde natürlich, aber führende Vertreter. Da wird jetzt ICE ermitteln und da werden auch über Deportationen und sogar Entzug der Staatsbürgerschaft nachgedacht.
Colin, lass uns noch mal nach Australien springen, wenn ich dich da unterbrechen darf. Mhm. Ich habe da nämlich eine kleine persönliche Hitliste der Widerwärtigkeit angefertigt und es sind knapp nach diesem Terroranschlag gewaltige Fake News kursiert. Eine davon ist, dass einer der Täter ein Mitarbeiter des Mossad sein soll und dass das Ganze nur inszeniert wurde. False Flag und so weiter. Sehr viele verbreiten solche dummen Nachrichten ja dann sofort. Wird das in irgendeiner Form rezipiert? Das dürfte ja die Gefühle der Angehörigen auch nicht besonders gut treffen. Was ist davon zu halten?
Na, ich glaube, diese Sachen sind vor ein paar Monaten auf sehr furchtbaren Boden gefallen. Wir haben im Internet ja seit diesem Mord an Charlie Kirk und diese ganze Diskussion in Amerika solche Stimmen gehört, dass die Juden immer an allem schuld sind. Das hat sich meines Empfindens nach gewendet in den letzten Wochen. Als Elon Musk diese Herkunftsbestimmung möglich gemacht hat auf X im Internet, dass man sieht, wo diese ganzen Trollkonten herkommen, die diese islamistische Propaganda und Anti-Israel-Propaganda da teilen und verstärken. Das trifft, glaube ich, auch auf Australien zu. Also ich habe da schon solche Posts gesehen im Internet. Ich denke, das wirkt aber mittlerweile ganz anders, wo man weiß, dass da Bot-Armeen aus Pakistan und Malaysien und solchen Ländern dahinter stecken. Das fliegt viel eher auf, finde ich jetzt, und demaskiert sich fast selber. Das größte Problem, was wir haben, ist mit tatsächlich der Unterwanderung des Westens, Länder wie Australien und USA, durch die Muslimbruderschaft, unterstützt von Katar und Türkei. Das gerät aber auch immer mehr auf dem Schirm. Also letzte Woche war dieses Doha-Forum in Katar, der Hauptsponsor der Muslimbruderschaft, wo Leute wie Tucker Carlson und Bill Gates zugegen waren, mit dem iranischen Ex-Außenminister Javid Zarif und so eindeutigen Terrorpropagandisten. Und das wird aber jetzt skandalisiert. Das fällt den Leuten eher auf die Füße, hoffe ich zumindest.
Wir hörten unseren Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon zum islamistischen Terror am Bondi Beach in Australien. Herzlichen Dank.